Was glaubst du denn?
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 Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Wir sind's wieder und wir suchen Antworten auf Fragen von heute in Heiligen Schriften. Und wir, das sind
Jutta Lehnert, Theologin.
Und ich bin Katrin Wolf, Künstlerin und Journalistin. Und Jutta, ich würde sagen, wenn ich aus dem Bereich der Kunst komme, heute ist unsere Sendung grün, also ein ekliges Grün und ziemlich giftig Gelb. Es geht nämlich um den Neid. Und gibt es denn Geschichten oder Antworten in den Heiligen Schriften zum Thema Neid?
Ja, die gibt es. Ich erzähle gleich eine, aber zunächst mal vielleicht zu den Farben. Dieses Giftgrün und Gelbschleimige, das hat natürlich mit der Farbe der Galle zu tun. Also was man ausspuckt, wenn einem von Neid die Galle hochkommt. Also das sind die Zuordnung der Farbe Giftgrün und Gelb zum Neid.
Genau, also insofern merken wir schon, der Neid kann auch ein sehr körperliches Gefühl werden und einen wirklich tief quälen. Und das ist ja auch eben genau das, dass man das vielleicht überwinden möchte oder sich zumindest dann doch irgendwie hinterfragen möchte. Was ist die Hauptgeschichte, die du uns mitgebracht hast?
Ja, es ist die Geschichte der Zwillingsbrüder Esau und Jakob. Also Isaak und Rebekka bekommen Zwillinge. Und
wo ist diese Geschichte zu finden?
Im Buch Genesis, das ist das erste Buch der Bibel.
Des Neuen Testaments.
Des Alten, des Ersten Testaments.
Ah, okay.
Also es ist schon ein paar tausend Jahre alt, diese Geschichte. Aber Neid und das Gefühl, benachteiligt zu sein, das ist also so alt.
Wie die Menschheit.
Ungefähr wie die Menschheit. Also jedenfalls, die Zwillinge kommen zur Welt. Der Esau sieht ganz anders aus als der Jakob. So wird es schön erzählt. Der ist ganz behaart und der Jakob ist glatthäutig. Und der Esau wird das Lieblingskind des Vaters und der Jakob wird das Lieblingskind der Mutter Rebekka. Und das schon ist eine Grundkonstellation, die ist schwierig.
Ja, was man ja wirklich oft auch in Familien hat.
Ja, das gibt es und da muss man, dann lernen wir sofort, das macht was mit den Kindern, wenn man das so spürt. Bei diesen Kindern war es dann so, der Esau wurde Jäger und ging auf die Jagd und hat auch Fleisch mit nach Hause gebracht. Das hat dem Vater anscheinend auch gut gefallen. Und der Jakob war eher so ein bisschen sesshaft. So, jedenfalls, damals war die Regelung, der Erstgeborene bekommt den Segen des Vaters und ist damals auch der Haupterbe. Das wäre ja dann der Esau. Und das hat den Jakob neidisch gemacht. Also das Erstgeburtsrecht, so heißt es dann, das will er vom Esau haben und der Esau merkt überhaupt gar nicht, wie er vom Jakob hintergangen wird. Also er kommt zum Beispiel einmal, also das ist eine zentrale Geschichte, er kommt müde und total ausgehungert von der Jagd zurück und der Jakob hat ein Linsengericht gekocht. Vermutlich hat die Mutter das gemacht und er setzt den Topf auf den Tisch und dann sieht der Esau das Essen und sagt zum Jakob, oh, gib mir von dem Roten da, also rote Linsen. Linsen sind ja auch Jahrtausende alt, nicht? Das ist ein ganz altes Gericht. Und dann sagt der Jakob zu ihm, du kriegst was zu essen, aber nur, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht dafür gibst. Ja, sagt er, völlig hungrig und denkt überhaupt nicht weiter nach und isst und schlingt das in sich rein. Und so hat der Jakob das von ihm erluchst. Ich denke, die Geschichte hätte an der Stelle schon, hätte ich die umgeschrieben, man könnte die auch umschreiben und sagen, wenn die Erstgeburtsrechtsregelung so unrecht ist, dann setzen wir uns doch zusammen und dann teilen wir die Linsen, wir essen gemeinsam und überlegen, wie wir das nach dem Tod des Vaters einfach besser regeln. Wir können uns auch den Grundbesitz teilen und so weiter.
Ah, du würdest also an der Stelle schon sagen, dass Regeln, die ungerecht sind, die muss ich nicht akzeptieren, sondern...
Ja, und das Neidgefühl wäre dann auch beim Jakob verschwunden, wenn man dann gesagt hätte, pass mal auf, wir regeln das nachher unter uns anders, fertig.
Ne? Klar, aber da müssen beide mitziehen.
Und es setzt ja auch voraus, dass der Jakob nicht so auf der Spur des Neides bleibt. Also er bleibt dem Neid verhaftet und er käme gar nicht auf die Idee, mit dem Bruder zu verhandeln.
Mhm, ja. Man sieht, weil der andere hätte wahrscheinlich gar nichts dagegen, wenn es ihm nicht so wichtig ist.
Die Bibel sagt ja auch an der Stelle, und Esau war das Erstgeburtsrecht egal. Also der hat eigentlich überhaupt keinen Wert drauf gelegt. Es wäre also die Chance gewesen, den Neid dadurch zu bekämpfen, dass man dem anderen nicht einfach unterstellt, der will das behalten, der will es unbedingt
ist gegen
haben,
mich.
Sowas. Also da wäre schon ein Eingreifen möglich gewesen, aber die Geschichte geht ungut weiter. Der Isaak, also der Vater, wird schwer krank, todkrank und er spürt, sein Ende ist nah und dann sagt er zu dem Esau, geh mir doch mal ein letztes Mal ein Wild jagen und dann bereitest du mir es zu und wenn ich das gegessen habe, dann will ich dir meinen Segen geben, bevor ich sterbe. Das hört die Rebekka, die Mutter, und sagt zum Jakob, pass mal auf, ich gebe dir 2 Zicklein, die braten wir und die bringst du dem Vater rein, während der Esau auf Jagd ist, der wird länger wegbleiben und weil er wahrscheinlich misstrauisch wird und fühlt, ob er ist nämlich blind geworden im Alter, ob er es überhaupt mit seinem behaarten Sohn Esau zu tun hat, lege ich dir das Fell dieser Ziegen über die Hände, wenn dein Vater dich dann tastet.
Es und du sind ziehst, aber auch immer Geschichten.
Und du ziehst die Kleider von deinem Bruder an, sodass du nach ihm riechst.
Ja.
Das hat überlegt die Mutter. So passiert es dann auch. Also Jakob geht mit dem Ziegenbraten, Zickleinbraten rein. Der Vater freut sich. Du, deine Stimme ist wie die Stimme vom Jakob, aber du bist doch der Esau. Ja, ich bin der Esau. Also richtig raffiniert. Und dann isst er das noch. Schmeckt aber wirklich gut. Schmeckt aber ein bisschen nach Ziege. Hm? Und dann sagt, damit ich wirklich weiß, dass ich dem richtigen Sohn, dem Erstgeborenen, auch den Segen gebe, lass mich mal fühlen, ob du auch der Esau bist und tastet dann als Blinder und da liegt ja das Fell auf den Händen. Ah ja doch. Und dann umarme mich mal, ob ich auch rieche, dass du der Esau bist. Der hat ja die Kleider an. Ja, riech nach Esau und dann segnet er ihn, ja. Und während das geschieht, kommt der Esau von der Jagd zurück und sagt, Papa, ich habe dir einen Braten mitgebracht, den werde ich... Ja, aber du warst doch gerade schon hier. Nein, das... Da, und dann merkt er, wie er betrogen worden ist. Und dann wird die Geschichte, spinnt sich natürlich weiter, das wird ein richtig, die müssen auseinandergehen. Also das wird, über Jahre zieht sich dieser Konflikt, bis die Brüder sich dann wieder mit Hilfe von Verheiratungen, von Kindern und großen Familienversöhnlichkeiten dann wieder zusammenkommen. Aber das ist eine riesige Geschichte, die hat, dieser Neid des Sohnes hat und daran festhalten, auch den anderen so zu sehen, als wollte er das unbedingt. Das hat so riesen Folgen, dass ich bei jedem Punkt in der Geschichte denke, Moment, ihr macht das falsch, das da ist ganz falsch, das müsst ihr ganz anders machen. Also das könnte man von vornherein ganz anders lösen, wenn man ein bisschen mehr auf sich selber schauen würde.
Aber ist es da nicht zum Beispiel auch erwähnenswert, dass ja jetzt nicht nur der Neid quasi aus dem Sohn hervorkommt, sondern auch von Rebekka, der Mutter, angestachelt wird? Ich meine, sie macht sich ja mit ihm zur Partei gemein und stachelt ihn sogar noch auf und entwickelt eine Strategie. Also, und das ist ja dann vielleicht auch eine Frage, wenn ich jetzt das mal auf heute übertrage und sage, ich bin neidisch, weil jemand ist vielleicht, also sieht besser aus als ich oder ist besser in der Schule oder hat, keine Ahnung, den tolleren Tennisschläger oder was auch immer, worauf man so neidisch ist. Hat es nicht manchmal vielleicht auch was damit zu tun, dass das auch so von Eltern so ein bisschen, ja, dann auch schon vorgelebt wird oder also, dass man da irgendwie auch was eingeimpft kriegt und das dann so ein bisschen unreflektiert weiterlebt? Kann das sein?
Also Neid lässt sich ganz leicht schüren. Neidgefühle lassen sich ganz leicht wecken. Wir erleben das ja jetzt politisch. Also Neid kann man auch politisch missbrauchen. Also man kann dann zum Beispiel sagen, es gibt einen Sozialneid. Ja, die Reichen, die Bessergestellten unterstellen den Armen, die protestieren gegen zu geringe Löhne oder sowas. Ganz oft, dass es ein Sozialneid wäre. Das stimmt meistens nicht, aber Neid lässt sich ganz leicht produzieren. Das ist ein großer politischer Faktor im Moment, Neid zu schüren, zum Beispiel zwischen Menschen, die einen geringen Lohn haben und Flüchtlingen, die dann hier Geld bekommen. Und da ist es ganz leicht zu sagen, die kriegen mehr oder die arbeiten ja nicht.
Und dann fühle ich mich ungerecht behandelt.
So, und dann aus diesem Gefühl kann man politisches Kapital schlagen.
Aber da muss man dann ja noch mal genauer hinschauen. Also dann gibt es ja sozusagen den privaten Neid oder das persönliche Gefühl von Neid und das strukturelle Ungleichsein, was dann instrumentalisiert wird. Ist das richtig? Könnte ich das so sagen?
Ja, das kann man unterscheiden, wobei bei dem privaten Neid, also da hat jemand bessere Noten hat leichter Mathe und ich weniger oder sowas. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass unser Schulsystem und gesamtgesellschaftlich auch unser System sehr stark darauf ausgerichtet ist, sich permanent mit anderen zu vergleichen. Also das ist eine ganz ungute Entwicklung. Also nicht nur über Noten, sondern auch über Aussehen. Das macht die Werbung, Besitz, ja.
Markenklamotten und so.
Ja, genau. Also dieses ständige sich mit anderen vergleichen ist Gift.
Aber wie kann ich mich da rausziehen? Also das ist ja irgendwie gesellschaftlicher Konsens. Und wenn ich jetzt plötzlich sage, ist mir völlig egal. Also manche schaffen das vielleicht wirklich und sagen, ich stelle mich diesem Vergleich nicht. Aber hast du da einen Tipp, wie man sich dem entziehen kann? Oder?
Also der klügste Tipp kommt vielleicht aus der Pädagogik. Die Pädagogik, die kluge Pädagogik, legt es eigentlich eher darauf an, dass ich mich mit mir selber vergleiche. Also ich schaue, als für ein Kind oder für einen Jugendlichen, was habe ich gelernt? Was kann ich jetzt, was ich vor 3 Monaten noch nicht konnte? Also zu sagen, ich habe für mich Fortschritte gemacht. Ich kann schon ein Bild malen, wo ich erkennen kann, das ist ein Gesicht. Das konnte ich vor 3 Monaten noch nicht. Ich kann vor Leuten sprechen, das habe ich geübt. Das konnte ich vor einem halben Jahr noch nicht.
Das gilt aber eigentlich auch ja für Erwachsene. Das ist nicht nur etwas für Jugendliche. Ne? Also auf mich schauen. Und
auf mich schauen und sagen, in welche Richtung will ich mich weiterentwickeln? Was bin ich für ein Mensch? Was würde mir gefallen? Was will ich mir erarbeiten? Was will ich dazu lernen? Und den Blick auf sich selbst zu behalten, nicht immer auf den anderen zu schauen, was kann der besser, was hat der mehr. Das macht ganz unglücklich und eben gelb und giftig, ist ja klar. Also dieser selbstkritische Blick, der damit verbunden ist, was möchte ich, was würde mir auch Freude machen? Also es muss ja nicht immer nur einen nützlichen Lerneffekt beinhalten, sondern was würde mir auch Freude machen? Und dann auch gleichzeitig zu erkennen, also zum Beispiel, das gilt für mich, ich habe überhaupt kein künstlerisches Talent, sondern, aber andere Leute haben es. Ich freue mich daran, dass jemand anderes das kann und ich kann mich an dem, was andere können, erfreuen. Also nicht die Neidbrille, sondern zu sagen, das trägt als Spaß zum Gewinn für alle bei. Und wichtig ist vielleicht auch der Satz, niemand kann nichts und niemand kann alles. Mhm. Ja, also jeder hat etwas, was ihn oder sie auszeichnet, was eine persönliche Stärke oder eine Fähigkeit ist.
Genau, es und sich so darauf konzentrieren.
Ja, genau.
Also ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir in dieser Geschichte lernen, dass es nichts ist, wo ich jetzt einfach sage, irgendwie, ich kann da mit einem Federschlag eine ganze Situation ändern. Ich glaube, es ist immer ein Prozess, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Aber wenn ich dieses Gefühl von Neid in mir aufkommen spüre, dann kann ich, also wie du eben gesagt, Neidbrille, ne? Das ist ja vielleicht ein gutes Bild, dass ich dann sage, setz sie doch mal ab.
Ja. Man darf auch nicht übersehen, dass neidisch sein auch Stress macht.
Das stimmt.
Es setzt ja einen unheimlich unter Druck. Man rennt ja einer Sache hinterher, die einem persönlich vielleicht nicht gegeben ist. Davon muss man natürlich unterscheiden, dass es einen Kampf um Recht und Unrecht aber geben muss. Also ich muss ja, Wenn Neid darauf beruht, dass ein gesellschaftliches System nicht stimmig ist und Unrecht verbreitet, dann muss man dafür kämpfen. Aber man darf das nicht verwechseln mit einer persönlichen Neid.
Genau, also um das vielleicht nochmal als Beispiel. Also wenn wir jetzt sagen, reich und arm oder ne, und ich wehre mich gegen Strukturen, dann ist das kein persönliches Gefühl. Und dann brauche ich mir auch keine Neiddebatte letztendlich andichten lassen. Oder das machst du nur, weil du neidisch bist. Wenn ich Strukturen, also wenn ich sage, es ist zum Beispiel nicht gerecht, dass jemand so viel mehr verdient als der andere, der den anderen Beruf macht, also weil diese Schere dann immer weiter auseinander geht. Dass ich da wirklich sehr genau versuche zu unterscheiden, Struktur und Persönliches?
Ja, wenn ich das nämlich vermische, dann bin ich persönlich politisch missbrauchbar. Mhm. Also dann gehen meine Emotionen mit und ich kann nicht mehr sachlich unterscheiden, wo sind hier Fakten, die ich erkenne und gegen die ich ankämpfen muss? Und wo bin ich persönlich involviert. Also wenn man das vermischt, haben wir eine Debatte oder eine Auseinandersetzung, die sich praktisch nicht mehr führen lässt, weil man Persönliches und Politisches nicht mehr getrennt bekommt.
Und das sehen wir eigentlich in der Geschichte auch sehr schön. Dieses Erstgeborenenrecht ist vielleicht einfach eine Struktur, die nicht gut ist für die Familie, und das andere ist das Persönliche. Wir haben hingeguckt und sind nicht gelb und grün geworden und freuen uns natürlich sehr, wenn es nächstes Mal weitergeht. Das war eine Frage von einer Zuhörerin. Ich bin gespannt, denn dann geht es um das Thema Symbole. Also bleiben wir neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.